Athene an der Spree. Berliner Spaziergänge in die Antike. Von Susanne Weiß. Ein Hörbuch von Auditorium Maximum, dem Hörbuchverlag der WBG. Gesprochen von Uwe Teschner. Einleitung. Reiseführer und Lesebuch. Säulen im Regierungsbezirk, in der Universität und am Bahnhof, Götter und Geister an jeder Ecke, Obelisken auf Theatern, Altäre, Tore und Propyläen, Legenden auf dem Platze, auf der Straße, an der Hauswand, im Garten und im Vorgarten, überall Sphingen, Karyatiden, Atlanten und korinthische Kapitelle an der Mietskaserne. Europäisch geprägte Städte sind angefüllt mit Inszenierungen, Präsentationen und Interpretationen von Antike, antiken Zitaten, ästhetischen Diebstählen und oft auch von einem so unbefangenen epochalen und stilistischen Durcheinander, dass man den Gedanken an Disneyland nicht ganz vermeiden kann. Am Wegesrand der echten wie auch der erlesenen Spaziergänge, die dieses Hörbuch vorschlagen und anregen möchte, liegen Mauern und Tore, die vom Aufkommen von Staaten und Helden künden, wie das Ishtar-Tor im Vorderasiatischen Museum. Politisch-sakrale Herrschaftsarchitektur, wie beispielsweise der Reichstag oder der Berliner Dom, werden ebenso in den Blick genommen wie Theaterbauten und Bürgerhäuser in Charlottenburg. Zahllose Mischwesen zieren diese Gebäude, und ihre Geschichte reicht viele Jahrtausende zurück. Viele dieser Straßenkinder haben natürlich feine Verwandte in einem der überreich ausgestatteten Berliner Museen, die mit Berühmtheiten und Spektakel die Antike im weitesten Sinne und in allen Facetten zeigen. Das Hörbuch »Athene an der Spree« ist also weder ein Architekturführer noch eine kunsthistorische Abhandlung. Es ist vielmehr ein Reiseführer für 6 unterschiedlich lange Spaziergänge durch Berliner Bezirke und Areale, und es ist ein Lesebuch zum Hören über einige Hinterlassenschaften der Antike, die uns heute entweder ganz vertraut oder im Gegenteil vollkommen fremd sind. Start machen im Regierungsviertel. Vom Brandenburger Tor zur Siegessäule. Mauern und Tore. Es ist nicht schwer, das Brandenburger Tor zu finden, und früher oder später steht man davor und erfreut sich, wenn man möchte, der frühklassizistischen Architektur. Man kennt die Baumeister, Langhans, Schade und Schinkel, und die Diskussionen darüber, ob die Lenkerin der Quadriga ursprünglich eine griechische Airene, Friedensgöttin, oder eine römische Victoria, Personifizierung des Sieges, sein sollte. Der 7-jährige Krieg, der von 1756 bis 1763 dauerte, war vorbei. Friedrich II., gestorben 1786, galt als ein verehrungswürdiger Toter, dem man die Siegerehren erweisen wollte. Letztlich war es Napoleon, der die Unordnung bei der Anverwandlung fremder Götter beendete, indem er 1806 die Quadriga stahl. Bei ihrer Rückkehr 1814, Napoleons Zeit ging zu Ende, ersetzte Schinkel die Lorbeerkranztrophäe der schadlosen Wagenlenkerin durch ein Eichenlaub umkränztes und von einem Adler bekröntes eisernes Kreuz und verwandelte so die Friedensbringerin endgültig in die römische Siegesgöttin Victoria. Dennoch würde sich ein Athener aus der Zeit um 430 vor Christus hier ganz wie zu Hause fühlen. Auf den ersten Blick jedenfalls. Er wähnte sich am Aufgang zum Tempelbezirk seiner Schutzgöttin Athene auf der Akropolis, der Oberstadt Athens, und würde wohl staunen, wenn er hörte, dass er in Wahrheit vor einem Zolltor steht, eingelassen in die Berliner Akzisemauer, deren Nebengelasse nicht der inneren Sammlung dienen, sondern dem Militär und vor allem den Steuereintreibern. Die einen suchten Deserteure, die anderen Schmuggler. Der Athener hätte sich wohl nicht vorstellen können, dass diese Propyläen fast 3 Jahrzehnte lang kein Eingang waren und kein Tor, sondern ganz und gar das Gegenteil davon. Die alte Akzisemauer war harmlos im Vergleich zu dem, was kommen sollte. Das Brandenburger Tor wurde das Symbol des Kalten Krieges schlechthin. Gemauerte Grenze zwischen 2 räumlichen wie ideologischen Territorien, die einander unversöhnlich gegenüberstanden, und die mit einer scharfen Linie voneinander getrennt waren, wie sie noch heute der Mauerstreifen nicht besser manifestieren könnte. Eine Aufgabe von Mauern war es, Feinde jeder Art vor Ehrfurcht erstarren zu lassen, wie sich das auch Nebukadnezar II. Gedacht hatte, als er um 600 vor Christus die Stadtmauer von Babylon erweiterte. »Was kein König vor mir getan hat, tat ich. 4000 Ellen landseitwärts der Stadt, fern, unnahbar, ließ ich eine gewaltige Mauer gen Osten zu Babylon umschließen. Ich vollendete Babylon.« Ein Prunkstück dieser Vollendung ist heute auch ein Berliner Tor. Ebenfalls eigentlich ein sakrales Bauwerk wie das Vorbild des Brandenburger Tors, und es steht in voller Größe im Museum. Das Ishtar-Tor mit all seinen Löwen und Drachen in wirklich ehrfurchtgebietender Größe. Es bewachte den Zugang einer 24 Meter breiten und 250 Meter langen Prozessionsstraße zu einer 90 Meter hohen Zikkurat, einem Himmelshügel oder Götterberg, die von einem Marduk-Schrein gekrönt war. Symbol der Göttin Ishtar sind die Löwen. Sie ist Morgen- und Abendstern und beherrscht Kräfte wie Krieg und Liebe zugleich. Die Ambivalenz und die fließende Realität der menschlichen Natur also, die im späteren simplifizierend dichotomen Denken, das ebenso weit verbreitet wie häufig kurzschlüssig ist, auseinandergerissen wurde. Der schlangenähnliche Drache ist das Zeichen Marduks, der irgendwann aus politischen